Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Hallo.
Von Asyltouristen und Flüchtlingskrise. Warum Journalisten neben Fakten auch Framing-Checks brauchen.
Von Empörung und Gereiztheit. Mit welchem Flausch Journalisten beruhigen können.
Von Geschichte und Erzählungen, warum History-Podcasts boomen und wie man Geschichte richtig erzählt.
Von smarten Lautsprechern und vorlauten Sprachassistenten wie Alexa und Co. die Audiowelt verändern.
Von Radiomachern und Nicht-Radiomachern, eine Liebeserklärung an Audio.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Stefan Fries. Der Hörfunkjournalist kommentierte bei den Tutzinger Radiotagen die Aufgabe von Journalisten. In Zeiten, in denen Politiker und Promis mit empörten Zitaten die Meinung der Öffentlichkeit steuern. Fries fordert mehr als Kurzmeldungen, die nur Politikeraussagen wiederholen. Beispiel: Man darf rassistische Beleidigungen nicht dauernd wörtlich wiederholen. Zitat Fries: Die Zeit des Weiterreichens ist vorbei.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Ann-Kathrin Büsker. Die Moderatorin des Deutschlandfunks sagte auf den Tutzinger Radiotagen, Zitat, wir müssen weg davon, immer nur zu melden, was jemand in der Politik sagt. Wir müssen stattdessen häufiger sagen, warum jemand etwas sagt.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Audio-Medienmagazin.
Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, Nanu, was sind denn das alles für unterschiedliche Stimmen, die ihr jetzt hier schon in den letzten Minuten gehört habt? Wo ist Herr Pähler? Wo ist Dennis Horn?
Wieso, ich bin noch hier?
Die haben wir heute ausgeladen und Platz für Talente gemacht. Platz für unsere Talente, für unsere 6 jungen Medienmacherinnen und Medienmacher. Wir hatten euch ja aufgerufen, die letzten Wochen euch zu bewerben, um mit uns ein Cross-Media-Projekt zu rocken. Und zwar von den Tutzinger Radiotagen. Die haben in dieser Woche am Starnberger See an der Akademie für politische Bildung Tutzing stattgefunden. Und wir haben unglaublich viele Bewerbungen von euch bekommen, aber es war nur Platz für 6. Und was wir die letzten Tage erlebt haben, das berichten wir in dieser Stunde. Und eins kann ich euch sagen, es gab sehr viel Herz fürs Audio. Liebe Talente, herzlich willkommen hier bei Was mit Medien.
Hallo.
Hallo.
Also ich würde mal sagen, wir werden jetzt ja die Tutzinger Radiotage auf Herz und Nieren prüfen in den nächsten Minuten. Aber stellt euch doch einmal kurz alle selber vor.
Okay, also ich bin Kira. Wohne in Berlin, studiere Jura und arbeite nebenbei für das Inforadio beim RBB.
Hi, ich bin Johanna, ich komme aus Köln, ich mache Podcasts und ab und zu Geschichten für die 100 hier bei Deutschlandfunk Nova.
Ja, hallo, ich bin Thorsten aus Stuttgart und ich mache auch was mit Radio und mit Podcasts.
Hallo, ich bin Nadja, ich wohne in Leipzig momentan und studiere da Journalistik. Ich mache sehr gerne Radio und schreibe natürlich genauso gerne meine Masterarbeit jetzt.
Und ich bin Sophie, ich studiere in Berlin und mache nebenbei was mit Zeitung und mit Radio, was sich so ergibt.
Ich bin Dennis, arbeite
als... Ja, und wir wollen natürlich auch noch an Christopher van der Meiden denken. Er studiert Geschichte und Philosophie, macht was mit Podcast zurzeit, Podcast-Supporter bei Podigy. Und ihn hören wir auch noch in dieser Stunde. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und wälzen zunächst mal ein Problem, das nicht nur Radiomacher betrifft, sondern alle Journalisten. Und das Thema heißt Framing, also Begriffe, die so gewählt sind, dass sie etwas in uns auslösen. Asyltourismus zum Beispiel oder die Mutter aller Probleme oder Flüchtlingskrise. Krise. Ein aktuelles Update zum Thema Framing, das gab es auch auf den Radiotagen. Sophie, du hast dich damit beschäftigt und was ich spannend fand, auch Journalisten wird vorgeworfen, durch ihre Sprache bestimmte politische Ideen weiterzutragen. Was passiert denn beim Framing?
Ja, Framing lässt sich ganz grob mit Schubladendenken übersetzen. Bei allem, was wir sagen, denken wir ja einen Bedeutungsrahmen mit und wie der aussieht, hängt ab von den Gefühlen und Erfahrungen, die wir bisher so in unserem Leben gemacht haben. Genauso löst alles, was wir sagen, bei unserem Gesprächspartner bestimmte Gefühle aus. Und Professor Friederike Herrmann von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat in ihrem Vortrag gezeigt, was für eine große Rolle Framing auch und gerade dann spielt, wenn man Medien macht.
Okay, wir Journalisten, wir kennen uns ja mit Fakten aus. Mit Framing muss man aber sagen, nicht so sehr. Warum ist es wichtig, dass wir als Journalisten wissen, wie Framing funktioniert?
Na, einerseits ist das ein unbewusster Prozess, ein emotionaler Prozess, dem unsere Hörer, Leser und Zuschauer niemals so ganz entkommen. Andererseits ist es aber auch genau deshalb so wichtig, dass wir uns als Journalisten zumindest bewusst machen, dass es Framing gibt, damit wir möglichst objektiv über ein Thema berichten können und erkennen, wenn eine politische Agenda hinter einer Aussage steckt. Es gibt Politiker, die ganz bewusst geframte Begriffe in ihre Statements einstreuen. Und gerade wenn die ganze Aussage so ein bisschen provokant war und wir Medienmacher dann deshalb darüber berichten, wiederholen wir den Begriff ja nur und transportieren damit dann auch die Ideologie, die dahinter steht. Deshalb müssen wir genau analysieren, welche Bedeutungsrahmen in einem Wort mitgedacht werden, damit wir das dann gezielt kritisieren können. Das muss aber passieren, bevor sich ein Begriff zu sehr etabliert hat.
Hast du da ein Beispiel?
Flüchtlingskrise ist zum Beispiel ein Wort, in dem ja sehr deutlich eine Meinung über das Thema Migration mitschwingt. Trotzdem ist er ja aus der Berichterstattung nicht mehr wegzudenken. Als aber zum ersten Mal von Asylterrorismus geredet wurde, waren die Journalisten schon sensibler dafür, wie Framing funktioniert. Und am Ende war das dann ein Deutungsrahmen, der sich eben nicht etabliert hat. Gerade weil wir Journalisten uns aber von unserer eigenen Perspektive ja nie so ganz frei machen können, müssen wir trainieren, Framing richtig zu erkennen und einzuordnen. Dafür hat uns Professor Friederike Herrmann auch Tipps gegeben, was wir tun können, um nicht selbst in die Framing-Falle zu tappen.
Das Erste, was ich empfehlen würde, wäre, sich selbst zu beobachten. Zu sehen, welche Gefühle löst das in mir aus. Man muss es schaffen, aus diesem Rahmen auszubrechen, den das Frame vorgibt. Man muss sozusagen eine andere Perspektive auf das Geschehen finden, um es zu verlassen.
Genau, und deshalb war ja auch ganz wichtig, dass schon die Volontäre in ihrer Ausbildung darauf aufmerksam gemacht werden, wie Framing funktioniert, um damit dann in ihrer späteren Arbeit reflektierter umgehen zu können.
Bei welchem aktuellen Beispiel können wir diese Framing-Problematik denn vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen?
Als Beispiel hat Professor Herrmann unter anderem über das Foto gesprochen, das Mesut Özil und Ilkay Gündoğan vor der WM mit Erdogan gemacht haben. Und da forscht sie geradezu, wie sehr in der Berichterstattung zu diesem ganzen Thema geframed wurde. Vordergründig ging es ja immer darum, dass es ein falsches politisches Statement war, dass die beiden da abgegeben haben, aber ihre Analyse zeigt noch ein bisschen was anderes.
Mesut Özil und Gündoğan, die dieses Foto mit Erdogan gemacht haben. Dazu habe ich ein paar Dutzend Zeitungsartikel analysiert, um erstmal einen ersten Eindruck zu kriegen. Aber was ich nach diesem ersten Eindruck schon sagen kann, ist, dass es in der Debatte nie um das Foto wirklich ging, sondern dass das Thema der Debatte immer die Frage war, wollen wir Fremde in der Nationalmannschaft haben und damit verbunden die Frage, ist Integration überhaupt möglich?
Und genau diesen Punkt, dass es niemals wirklich um das politische Statement hinter diesem Foto ging, hätten die Journalisten nicht richtig erkannt. Und es wurde zwar innerhalb der Redaktion darüber debattiert, ob und wie über dieses Bild berichtet werden soll, aber dass dahinter eigentlich eine viel größere Debatte über Integration steht, wurde nicht thematisiert. Stattdessen wirkte besonders Mesut Özil, der ja relativ beharrlich zu diesen Vorwürfen geschwiegen hat, fast ein bisschen wie das trojanische Pferd der Nationalmannschaft. Man könnte also sagen, dass Framing ein Stück weit mitverantwortlich ist für das Vorrundenaus bei der WM.
Was könnten denn Menschen, die was mit Medien machen, unternehmen, damit so etwas nicht wieder passiert?
Ja, wie gesagt, so richtig geschützt sind wir als Journalisten ja auch nicht vor Framing. Wir können natürlich versuchen, möglichst neutral zu berichten, aber eine gewisse Grundhaltung gegenüber einer Thematik bringt man ja doch immer mit, so sehr man auch versucht, objektiv zu sein. Aber vielleicht können wir Formate entwickeln, in denen das besser reflektiert wird. Professor Friederike Herrmann hat sogar die Nachrichtensendung an sich als Format in Frage gestellt und in ihrem Vortrag vorgeschlagen, dass man das Ganze nicht mehr so förmlich aufziehen sollte und stattdessen Meinungen mehr Raum bieten kann. Das war eine Idee, die im Plenum ziemlich gut angekommen ist.
So viel Dank und wir reden gleich weiter, denn neben Framing gibt es ja noch eine ganz andere große Herausforderung im Journalismus unserer Zeit, nämlich Empörung und Hass. Dazu gleich mehr hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Das gelassene Medienmagazin.
Wir berichten weiter von den Tutzinger Radiotagen hier bei Deutschlandfunk Nova. Da ging es auch um die großen Herausforderungen der Medien. Über Framing haben wir gerade schon gequatscht. Um die Stichwörter Empörung und Hass kommen wir aber auch zurzeit ja nicht drum herum. Thorsten, du hast dich mit dem Thema Empörung und Hass auseinandergesetzt. Wie wurde das genau diskutiert?
Ja, recht intensiv wurde das Ganze diskutiert. Gleich im ersten Vortrag ging es um dieses Thema. Und zuerst mal fand ich es auch richtig schön, dass die Vortragende Dr. Hanne Detel von der Universität Tübingen das Thema komplett aufgerollt hat. Sie hat nämlich bei ihrer Forschung natürlich auch nicht nur auf die Verbreitung von Hass und Empörung geschaut, sondern ja, womit ja Journalisten heute leider oft täglich auch was zu tun haben, sondern sie hat eben auch darauf geschaut, wo der Hass eigentlich herkommt, also eine Ursachenforschung betrieben. Und dabei hat sie einige Ansätze gefunden. Sie sagt zum Beispiel, dass durch unsere heutigen technischen Möglichkeiten wirklich jeder alles in die Öffentlichkeit tragen kann. Dadurch können Missstände aufgezeigt werden, was natürlich auch positiv sein kann. Aber es kann eben auch sehr leicht etwas an den Pranger gestellt werden, um einen Skandal zu provozieren, was eigentlich keiner sein sollte. Gleichzeitig hat dann aber auch das Publikum viel mehr Möglichkeiten, sich zu äußern und Hass zu verteilen im Internet. Hanne Detel erklärt das zum Beispiel mit dem Online-Enthemmungseffekt. Demnach spielt zum Beispiel die Anonymität der Nutzer im Internet eine Rolle, aber eben auch die Distanz zum Beschimpften oder dass es gefühlt im Netz keine Regeln gibt. Das spielt eine wichtige Rolle, dass Menschen so enthemmt reagieren können.
Soll das bedeuten, es hat sich alles verselbstständigt und nur die Kommentatoren sind für diese Empörungswellen verantwortlich?
Nee, zu so einem komplexen System gehören natürlich mehrere Parteien, die alle gegenseitig aufeinander einwirken. Und gerade die Medien spielen bei Debatten und Diskussionsthemen natürlich auch eine große Rolle. Hanne Detel hat deshalb auch geschaut, wie die Medien sich bei Skandalen verhalten und drei verschiedene Ansätze gefunden. Zum einen die Chronisten, die so eine dokumentierende Aufgabe wahrnehmen, dann die Analytiker, die Situation auch bewerten und die Verstärker, die dann selber Skandale aufgreifen und noch weiter vorantreiben.
Ja, vor allem dann, wenn wieder riesige Hasswellen aus dem Internet kommen, gibt es immer wieder Leute, die sagen, früher war alles besser. Stimmt das in dem Zusammenhang?
Ja und nein. Also im Anschluss an den Vortrag haben auch Radiomacher dann gleich von ihren Erfahrungen berichtet. Und da wurde dann auch klar, dass es natürlich auch schon vor dem Internet Hassnachrichten gab, ganz selbstverständlich. Und damals wurde eben mit Beleidigungen per Brief oder am Telefon hantiert. Hanne Detel hat aber trotzdem einen Unterschied bei den Skandalmustern festgestellt.
Früher war es so, dass über viele Missstände nur berichtet wurde, aber daraus nicht unbedingt ein Skandal geworden ist. Nur ganz wenig Fälle wurden wirklich zu Skandalen, bei denen dann eine Anprangerung wirklich stattfand und eine Empörungswelle gab. Heute ist es so, dass auch ganz, ganz kleine Anlässe zu Skandalen führen, bei denen man sich dann fragt, war das eigentlich angemessen?
Ja, und gerade diese unangemessenen Skandale betreffen eben oft auch Privatmenschen dann, die damit natürlich komplett überfordert sind und oft auch zu Unrecht am Pranger stehen.
Wie sieht's mit Lösungen aus? Wie sollen wir mit dem Hass und der Empörung umgehen?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Für alle Praktiker die entscheidende Frage auch schlussendlich. Hanne Detel hat aus ihrer Forschung dafür auch einige Handlungsempfehlungen gezogen.
Ganz entscheidend ist, dass man sachlich bleibt, dass man nicht sich auf die gleiche Ebene begibt, wie eben auch die Anschuldigungen gegen einen vorbringen. Also nicht aggressiv zu werden, sondern sachlich bleiben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Dann ist es wichtig, sich zu überlegen, okay, gibt es da wirklich einen Kern der Kritik und darauf einzugehen. Nicht zu ignorieren, dass es da Kritik gibt, sondern zu schauen, stimmt das? Muss man darauf eingehen? Das ist ein nächster wichtiger Punkt. Und dann sollte man möglichst nicht zensieren. Wenn man zensiert, das genau erklären und begründen, damit es für die Nutzer nachvollziehbar wird und nicht zu einem eigenen Skandal wird.
Ja, und mit diesen Ansätzen aus der Forschung ging es dann bei den Tutzinger Radiotagen in den Workshops weiter. Und da war dann Sophie unterwegs. Was habt ihr denn erarbeitet dabei?
Genau, ich habe den Workshop zum gelassenen Umgang mit der großen Gereiztheit besucht. Und wir haben natürlich auch erstmal überlegt, woher diese Missstimmung überhaupt kommt. Oft wird den Medien ja vorgeworfen, dass sie ihre Arbeit nicht gründlich machen oder sogar Lügen verbreiten würden. Es wurden viele Ideen diskutiert, um die eigene Arbeit transparenter zu machen und damit am Ende auch glaubwürdiger. Zum Beispiel könnte ein Moderator ja mal einen Chefredakteur zum Ende einer Sendung mit ins Studio holen und der erklärt dann, warum über welche Themen genau so und nicht anders berichtet wurde. Oder auch, warum bestimmte Geschichten überhaupt nicht gebracht wurden.
Haben die Hörer vielleicht manchmal auch das Gefühl, dass sie zu weit weg von ihrer Lebensrealität berichtet wird?
Das ist gut möglich. Wir hatten im Workshop schon den Eindruck, dass früher mehr Geschichten gemacht wurden, die sich mit dem Alltag oder die sich ja mit Alltagsthemen beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Arbeitsalltag einer Friseurin oder so. Das Credo war dann am Ende, dass die Redaktionen einfach mehr Mut haben müssen, selbstständig Themen zu setzen und nicht mehr so sehr darauf zu schielen, worüber in der großen Politik gerade diskutiert wird. Stattdessen sollte man sich lieber darauf konzentrieren, was die Menschen im Alltag bewegt.
Vielleicht erstmal abgesehen von justiziablen Inhalten, wo ist denn die Grenze, dass man Kommentare löschen oder vielleicht Nutzer sperren muss?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich darf ja jeder erstmal mitdiskutieren. Wichtig ist aber auch, seinen Nutzern dann zu zeigen, wo die Grenze ist. Wer gegen die Netiquette verstoßt, der hat dann auch einfach sein Recht auf Partizipation verspielt und muss dann auch damit leben, dass der Kommentar gelöscht wird oder dass man dann als Nutzer geblockt wird. Deshalb wurde im Workshop auch viel über das Grundgesetz diskutiert. Wer sich ja auf die Meinungsfreiheit bezieht, der kann nicht im Endeffekt dann oder im selben Atemzug die Religionsfreiheit nicht respektieren. Da waren wir uns dann auch einig drüber.
Aber wenn man das alles so Stück für Stück durchgeht, jeden Kommentar, das klingt nach ziemlich viel Arbeit, muss man Redaktionen vielleicht anders strukturieren, um das zu schaffen?
Das war tatsächlich auch Thema in unserem Workshop. Es wurde sehr lebhaft darüber diskutiert, dass es fast überall nach wie vor viel zu wenig Social-Media-Redakteure gibt. Denn Kommentarspalten zu moderieren kostet einfach ganz viel Zeit und Nerven. Gerade in so heiklen Situationen wie den Demonstrationen in Chemnitz bekommen Onliner ganz viel Aggression ab. Und das geht dann teilweise wirklich an die psychische Gesundheit. Da muss man wirklich gut auf sich selbst aufpassen. Thomas Tasler war zum Beispiel in dem Workshop dabei. Er arbeitet bei MDR aktuell in der Online-Redaktion und hat auch Dienst gehabt, als in Köthen ein 22-Jähriger gestorben ist und die ersten Ermittlungen für sehr große Unruhe im Netz gesorgt haben. Er hat uns aus seiner eigenen Erfahrung heraus Tipps gegeben, wie wir am besten gelassen bleiben, wenn es in den Kommentarspalten auf Facebook mal wieder brennt.
Ruhig und besonnen reagieren und vor allem sich auch nicht auf dieses sprachliche Niveau herablassen, sondern wirklich sachlich, korrekt, höflich, freundlich bleiben. Und man muss dann auch manchmal auch einfach den Mut haben zu sagen, okay, diesen Kommentar kann ich so nicht stehen lassen, der fliegt raus. Und auch einen klaren Strich zu ziehen bis hierher und nicht weiter. Und das auch den Nutzern quasi mitteilen, dass sie auch wissen, dass da diese Grenze ist, die sie nicht überschreiten dürfen.
Und das alles geht natürlich viel einfacher, wenn ein Online-Redakteur nicht allein dem geballten Hass ausgesetzt ist, mit dem manche Nutzer Nachrichten kommentieren.
Sophie Schade und Thorsten Weig, danke für eure Eindrücke von den Tutzinger Radiotagen. Es gab aber noch viel, viel mehr, zum Beispiel auch von der Freude, über Geschichte zu berichten. Und das in Audioform, gleich hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das podcastfreundliche Medienmagazin.
Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden hier, dass wir heute hier so in so einer riesigen Runde sind. Also irgendwie, wie viel sind wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 7, 8 Leute mindestens, die diese Sendung hier moderieren. Wir haben euch nämlich viele Stimmen und viele Töne mitgebracht von den Tutzinger Radiotagen. Und ich habe mal so eine Frage an euch, ja, liebe Talente. Hätten wir die Tutzinger Radiotage in Tutzinger Podcast-Tage umbenennen müssen, so präsent wie das Thema in diesem Jahr war?
Wäre durchgegangen auf jeden Fall. Wir haben viel drüber gesprochen, ja.
Aber ich finde, es waren ja trotzdem eigentlich überwiegend Radioleute da. Vielleicht wäre Audiotage ein Vorschlag.
Auch eine gute Idee, ne? Ich glaube, so im Laufe der Sendung werden wir das auf jeden Fall noch merken. Ich bin ja zum Beispiel über einen Tweet von Dennis Horn gestolpert. Schade, dass er heute nicht bei uns ist. Und zwar hat er getwittert, Radio versus Podcast ist das neue Print versus Online. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es da eine unnötige Entweder-Oder-Diskussion gab?
Ja, ich denke schon. Also man kann auf jeden Fall drüber sprechen. Und es ist aber, glaube ich, schon so, dass viele Verlage jetzt gerade Podcasts machen und nicht unbedingt die Radiosender. Also das ist vielleicht so ein bisschen unausgewogenes Verhältnis aktuell. Muss man sich angucken, ob das so stimmt. Aber es wurde auf jeden Fall viel drüber geredet, ob das jetzt gegeneinander steht.
Aber es ist ja kein Geheimnis. Podcasts, die boomen ohne Ende. Das sehen wir in den vielen Neuerscheinungen. Du hast es gerade gesagt, viele Verlage, die da nachlegen. Oder auch einfach Leute, die sich zu Hause hinsetzen, Mikro schnappen und loslegen. Podcast war also echt ein großes Thema, auch bei den Radiotagen. Und es gab auch sogar einen Workshop, in dem es um Storytelling ging, mit dem Schwerpunkt Wende. Denn kommendes Jahr ist das Jubiläum des Mauerfalls. Und Nadja, du und Johanna, ihr habt da mitgemacht. Wie ist das bei dir, Nadja? Willst du jetzt selbst einen Geschichtspodcast machen?
Ja, Lust habe ich auf jeden Fall bekommen. Der Workshop war ja auch sehr praxisorientiert. Wir haben uns da viel ausgetauscht und miteinander diskutiert. Und dabei kamen am Ende auch konkrete Ideen und Konzepte raus und sogar kleine Trailer. Also ich würde sagen, dass sich auch die anderen für dieses historische Thema begeistern konnten.
Ja, Workshopleiter war ja unser Kollege Matthias von Hellfeld, der die Sendung Eine Stunde History entwickelt, betreut, hegt und pflegt hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Ist ja auch einer unserer erfolgreichsten Podcasts. Was sagt er denn? Wie kommen Geschichtsthemen beim Publikum an?
Er bestätigt, dass sie ziemlich gut laufen und das ist auch erstaunlich, gerade bei einer jüngeren Zielgruppe. Und wenn ich mich zurückerinnere an meinen Geschichtsunterricht, das war ziemlich langweilig oft. Man musste irgendwie viele Daten auswendig lernen und ich glaube, es ging vielen Leuten so, wenn sie sich an die Schulzeit zurückerinnern. Das ist doch ziemlich dröge. Aber so Podcasts scheinen etwas an sich zu haben, das Geschichte faszinierend und spannend macht und darüber ist sogar auch mal Matthias von Hellfeld erstaunt.
Die beste Folge ist auch die für mich am wenigsten erklärbare, nämlich die über Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Das ist fast 300.000 Mal seit Anfang des Jahres downgeloadet oder gestreamt worden und keiner weiß warum. Es muss irgendwie an der Machart liegen, es muss an der Zeit liegen, dass Leute gerade jetzt auf dem Weg irgendwie sind, sich Podcasts zu suchen, die so ein bisschen erklären, warum vieles so ist, wie es ist.
Und das funktioniert auch bei sehr schweren, trockenen Themen.
Wie kann es denn gelingen, ein komplexes Thema anschaulich zu erzählen?
Diese Frage kam auch im Workshop auf. Bei einer Stunde History funktioniert das so.
Also erstmal machen wir Geschichte durch Geschichte erzählen. Wir versuchen etwas, was ganz, ganz lange zurückliegt, wirklich heute erfahrbar zu machen. Einmal mit einem schönen Beitrag, mit Geräuschen, mit Atmung, mit Sprechern, mit Schauspielern. Zweitens, wir versuchen den Zusammenhang herzustellen zwischen damals und heute. Also wir versuchen dir zu erklären, was hast du eigentlich, heute lebender Mensch, mit dem Römischen Reich zu tun.
Der Trick liegt also in einer sehr persönlichen Erzählweise.
Johanna, ist das denn so ein einzelnes Phänomen, dass eine Stunde History so gut läuft?
Nee, eigentlich gar nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Geschichtspodcasts, die dann halt oft von privaten Machern stammen. Und wir haben uns in dem Workshop auch ein paar Beispiele angehört. Nora Hespers, die hat den Workshop mitgeleitet. Die hat uns ein paar Ausschnitte mitgebracht, unter anderem aus ihrem eigenen privaten Podcast-Projekt. Das heißt Die Anachronistin, und darin erzählt sie die Geschichte von ihrem Großvater, der Widerstandskämpfer war im Zweiten Weltkrieg. Und das ist jetzt natürlich nicht so ein ganz einfaches Thema, aber gerade deswegen macht Nora jedem Mut, sowas einfach mal auszuprobieren.
Lass dich drauf ein. Also das ist wirklich so, die journalistische Distanz hilft dir und das Handwerk hilft dir, diese ganzen Informationen, die dazu gehören, richtig zu sortieren und aufzubereiten und so. Aber bleib nicht über der Geschichte, sondern lass dich darauf ein und sag auch, was es mit dir macht, weil ich glaube, nur dann können wir Empathie vermitteln, ne? Und Mitgefühl. Und dann sind wir echte Menschen, mit denen schon was passiert ist und die davon und darüber berichten. Und ich glaube, dass das eine große Kraft hat.
Ja, und das funktioniert. Also man muss sagen, auch diese privaten Podcasts, die haben durchaus ihre Hörer.
Jetzt haben Podcaster zwar diese Freiheit von Länge und Form, aber oft keine Schauspieler, keine tollen Studios, Megatechnik. Wie machen die das denn am besten?
Klar, das sind natürlich ein bisschen erschwerte Bedingungen, aber deswegen haben wir Matthias von Hellfeld auch nochmal explizit nach Tipps gefragt für jetzt zum Beispiel private Podcaster, die sich mit einem Geschichtsthema befassen. Und er rät dazu, jetzt nicht zu versuchen, groß die Welt und die Zusammenhänge zu erklären, sondern gezielt Anekdoten rauszusuchen, die dann natürlich zu verifizieren und dann einfach mal zu erzählen.
Könnt ihr euch vorstellen, nach diesem Motto, könnt ihr euch vorstellen, dass der Papst Silvester 799 in Rom auf dem Pferd durch die Straßen geritten ist und dann kam so ein Pöbel an, hat ihn runtergerissen, ihm die halbe Zunge rausgeschnitten und hat ihn in ein weit entferntes Kloster versteckt. Und dann hat er da gelegen, der arme Sack, und kam da nicht raus. Und der wurde gerettet, weil ein Klosterbeauftragter oder Bediensteter Mitleid mit dem armen Mann hatte und einen Gesandten zu Karl den Großen geschickt hat. Der war in Paderborn. Und schon bist du mitten in einer Geschichte, die endet damit, dass dann irgendwann ein paar Wochen später jemandem eine Kaiserkrone auf den Kopf setzt. Diese Geschichte wird der Hörer sich merken, weil es Papst, Zunge rausgeschnitten, ins Kloster gesteckt, Kaiserkrönung, diese vier Worte werden hängen bleiben.
So, jetzt müsste man natürlich noch ergänzen, natürlich erzählen Journalisten immer Geschichten, ja. Aber in so einem Podcast geht das halt nochmal viel persönlicher und vielleicht auch eben autobiografisch. Und wir haben das auch gerade in diesem Workshop mit dem Thema Mauerfall gemerkt. So eine ganz persönliche Geschichte, die kann manchmal echt ein totaler Schatz sein.
Und das war dann auch das Fazit. Wir sollten ganz oft einfach mal machen. Und wenn der Redakteur oder die Programmchefin kein grünes Licht dafür gibt, dann sollte man es vielleicht einfach mal privat selber ausprobieren.
Und zwar mit einem eigenen Podcast. Die Inspiration dazu gab es im Workshop Geschichte oder Geschichten erzählen bei den Tutzinger Radiotagen. Nadja Baschek und Johanna Bohmann haben mitgemacht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
das smart sprechende Medienmagazin.
Wir berichten weiter von den Tutzinger Radiotagen und zwar mit unseren Talenten. Und ich habe da auch mal eine Frage an euch alle. Ich freue mich ja sehr, dass das Thema Audio hier in der Medienbranche seit Monaten echt boomt. Hab aber so ein bisschen das Gefühl, es gibt da so viel Innovation, aber die kommt insgesamt nicht unbedingt aus der Radiobranche. Oder wie seht ihr das?
Schon, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Radio bleibt Radio. Vielleicht kommt Podcast dazu, aber so richtig die Radiobranche verändern, ja.
Ja, die Plattform ändert sich so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es im Moment in erster Linie die Verlage sind, die sich überhaupt auch mal Gedanken um neue Formate machen und so. Und einfach auch ein bisschen experimentierfreudiger sind.
Ja. Ich glaube, es gibt auch von den Radiosendern gibt es bestimmt auch Formate. Es ist ein bisschen schwierig, das, glaube ich, zu verallgemeinern auf alle, weiß ich nicht, 300 Radiosender, die es in Deutschland gibt. Sind ja doch sehr viele. Deswegen, ich glaube, es ist auch bestimmt so Formate und Podcasts eben gibt. Aber wir hören gerade einfach mehr von den Innovationen aus Verlagen. Aber vielleicht liegt es auch an den Formatzwängen, die das Radio einfach hat und dass es da ein bisschen schwierig ist, was Neues zu schaffen.
Auf den Tutzinger Radiotagen war auch eine neue Technik-Thema, die zum Beispiel auch vielleicht eine neue Form von Audio möglich machen wird oder auch an uns Audiomacher ganz neue Herausforderungen stellt oder uns auf ganz neue Ideen bringt. Und zum Beispiel, ich sag mal, die schönen guten Smart-Speaker, ne? Also so diese Lautsprecherboxen, mit denen man reden kann, wenn ich sowas sage wie Alexa, wo ist Dennis Horn? Sagt die? Weiß ich nicht. So, oder so. Welche Möglichkeiten es gibt, das war auch Thema auf den Tutzinger Radiotagen. Und Christopher van der Meiden hat sich die Faszination Smart Speaker mal angeschaut.
Hallo Daniel, hallo junge Talente. Ich bin Tura, der Sprachassistent der Zukunft. Ich lebe in Thorstens Wohnung. Gleich steht meine erste Aufgabe an. Ich muss Thorsten wecken.
Ja. Tura, sei ruhig. Tura, sag mal, was gibt's Neues?
Thorsten, die Nachrichten für heute waren überschaubar. In Berlin war heute...
So klingt es, wenn Thorsten sich von seinem Sprachassistenten wecken lässt. Ein Gerät, das zurzeit nicht nur viele in der Medienbranche fasziniert. Doch wozu werden diese Geräte eigentlich wirklich genutzt? Das US-Radionetzwerk NPR hat Anfang des Jahres herausgefunden, dass Menschen mit ihren Sprachassistenten hauptsächlich Nachrichten hören, gefolgt von Comedy und Kultur. Die meisten Assistenten sind kleine Lautsprecher mit Internetanschluss, die nur mit Sprache gesteuert werden können. Vorreiter auf dem Gebiet war Amazon, nachdem sie mit ihren Echo-Geräten Erfolg hatten. Mittlerweile haben auch andere Unternehmen wie Microsoft, Apple oder Google mit ihren eigenen Sprachassistenten nachgezogen.
Die Kanzlerin bedankte sich beim französischen Präsidenten. Möchtest du auch was über die aktuelle Krise im Jemen hören?
Nein, danke. Mach lieber Musik an.
Okay. Ich spiele jetzt deine Guten Morgen-Playlist.
Mit Sprachassistenten entstehen ganz neue Interaktionsmöglichkeiten mit Radiohörern. Musiktitel und Nachrichten können intuitiv übersprungen werden. Zum Beispiel, indem sie einfach weiter sagen oder sogar komplett selbst die Musik wählen. Schon heute wird bei Radiosendern ja viel mit Hörerinteraktionen über zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten oder Chats gearbeitet. In Zukunft aber könnte das Modell deutlich vereinfacht werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Von Gewinnspielen über Call-ins in der Sendung bis zu Umfragen.
Deutschlandfunk Nova.
Von Snapchat hat man auch lange nichts mehr gehört. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr Snapchat noch oder seid ihr alle schon bei Instagram?
Was mit Medien fragt dich, ob du Snapchat oder Instagram besser findest? Stimme jetzt ab.
Ich finde Instagram viel besser. Ist einfacher zu benutzen und sieht viel schöner aus eigentlich.
Ihr habt abgestimmt. Snapchat oder Instagram? Und es ist total überraschend, was mit Medienhörer lieben Instagram.
Die Moderatorin könnte so innerhalb von Minuten dank Spracherkennung ein Ergebnis haben, ohne dass die Hörer das Smartphone aus der Hosentasche nehmen oder den Kochlöffel aus der Hand legen müssen. Aber auch wenn Sprachassistenten neue Möglichkeiten bieten, gibt es noch viele Unsicherheiten. Die meisten Sprachassistenten gibt es nur auf einer geschlossenen Plattform, die allein von den jeweiligen Konzernen kontrolliert werden. Durch die Bindung an diese Plattform sind Radiomacher auf die Technik und das Wohlwollen der Konzerne angewiesen. Diese können jederzeit bestimmen, Inhalte von ihren Geräten verschwinden zu lassen.
Tura, spiel bitte DLF Nova.
Thorsten, ich kann DLF Nova leider gerade nicht finden.
Sprachassistenten sorgen immer wieder für Diskussionen. Die Frage ist, wie viel hören die Geräte heute schon mit? Fakt dabei ist, zurzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Geräte Unterhaltung mithören. Da der Programmcode der Assistenten nicht öffentlich einsehbar ist, kann es außerhalb der Unternehmen aktuell aber auch noch niemand nachprüfen. Sprachassistenten sind sicherlich ein interessantes Werkzeug für Radiomacher. Sie bieten neue Wege, Audio zu verbreiten und Hörer einzubeziehen. Für die Hörer könnte es ein spannendes und neues Hörerlebnis werden, das das Radio in Zukunft noch mehr mit dem persönlichen Alltag der Menschen verbindet.
Thorsten, du musst in 5 Minuten das Haus verlassen. Dein erster Termin ist um 8.15 Uhr und es ist Stau auf der A9.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien.
Das liebende Medienmagazin.
Ach ja, lasst uns auch noch über die Liebe reden, die Audioliebe. Darum ging es ja auch auf den Tutzinger Radiotagen. Und wir haben es ja gerade schon erwähnt, die Audioliebe, die gibt es nicht nur im Radio, sondern auch außerhalb des Radios. Kira, da hast du uns eine interessante Diskussion vom Ende der Tutzinger Radiotage mitgebracht. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, also zunächst stimmt es auf jeden Fall, Audioliebe war bei dieser Konferenz wirklich allgegenwärtig. Aber im Unterschied zu den meisten TeilnehmerInnen der Radiotage kamen die SprecherInnen bei dieser Diskussion aus der Audiowelt außerhalb des Radios. Und so ging es wieder größtenteils um Podcasts und das dann wiederum aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, sowohl aus der Perspektive der PodcastmacherInnen im eigentlichen Sinne als auch aus der Sicht des Podcast-Vertriebes sozusagen. Und das waren dann auch wirklich ganz unterschiedliche Ausgangspunkte. Unter anderem waren 3 Gäste da, die Podcasts bei Verlagshäusern machen, nämlich Sandra Sperber, die einige wahrscheinlich vom Stimmenfang-Podcast von Spiegel Online kennen, und die 2 Macherinnen der Audioserie Alium beim Springer Verlag. Aber auch beispielsweise Tim Kehl, der ist Programmbeauftragter für Podcasts bei Audible.
Ja, und was genau bedeutet der Unterschied zwischen Podcast und Radioformat für die Gesprächsteilnehmer?
Also ganz grundsätzlich scheinen die Podcastmacherinnen der privaten Medienhäuser schon freier in der Formatentwicklung zu sein. Und Mut zu unkonventionellen Ideen ist auf jeden Fall groß in dem Bereich. Klassische Radiomacherinnen scheinen dann noch ein bisschen vorsichtiger zu sein und stoßen, glaube ich, auch oft an Formatgrenzen, die von den jeweiligen Sendern vorgegeben werden. Auch was Budgets und die Wege der Ideenfindung angeht, sind die Entwickler von Podcastformen auf jeden Fall mutiger. Beispielsweise hat Tim Kehl von Audible erzählt, wie Formatideen über Ausschreibungen eingeholt werden und ganze Audioserien produziert werden.
Also kann man sagen, der Vorteil von Podcasts besteht in der Freiheit, die das Format bietet?
Einerseits auf jeden Fall, aber der Erfolg von Podcasts, das wollen die Macherinnen dann natürlich aber auch nicht dem Zufall überlassen. Und Tim Kehl hat auch erzählt, wie extrem aufwendig dann tatsächlich einzelne Pilotfolgen für neue Formate durch Kundenumfragen analysiert werden und dass so die Produktion einer Podcast-Serie auch gerne mal ein knappes Jahr Arbeit kostet.
Ja, das klingt jetzt ja alles auch sehr harmonisch irgendwie. Gab es da auch Punkte, wo die sich nicht so einig waren?
Ja, also in ihrer Liebe zum Audioformat waren sie wirklich alle einig. Woher diese Liebe dann kommt, das wollte ich dann noch ein bisschen genauer wissen. Sowohl von den PodcasterInnen als auch von den RadiomacherInnen. Deshalb habe ich zunächst mit Sandra Sperber gesprochen. Die ist, wie gesagt, Reporterin bei Spiegel Online und macht den Podcast Stimmenfang zusammen mit Jasmin Yüksel, in dem sie halt die politische Stimmung in Deutschland analysiert. Und ihre Liebe zum Audio fing schon ziemlich früh an.
Ich habe früher als Jugendliche ein Jugendradio gemacht und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Mikrofon zu nehmen, das den Leuten unter die Nase zu halten und mit denen über Dinge zu reden, die ich sie jetzt sonst vielleicht so nicht fragen würde. Und das war so der erste Funke.
Ja, Sandra Sperbers Liebe zum Audio entstand also eher durch das Audio machen und dem Format als Form für eine Reportage. Ein bisschen anders hörte sich das wiederum an, als ich mit Tim Kehl und Sandra Müller gesprochen habe. Tim Kehl ist, wie gesagt, für das Podcast-Programm bei Audible zuständig und Sandra Müller arbeitet hingegen beim SWR und ist in diesem Liebesbattle sozusagen ein bisschen die Vertreterin der klassischen Radiowelt. Trotzdem waren sich beide dann doch wieder relativ einig darüber, warum Audio so faszinierend ist, nämlich.
Weil alle Leute, die Audio machen, ganz direkt in den Ohren sind und weil, was ich schön finde, ist, dass wenn Leute Podcast oder Radio hören, geben sie den Geschichten, die sie hören, ungefähr 1-2 Minuten Zeit und lernen dann die Personen kennen. Das finde ich sehr schön.
Audio ist sehr nah, intim und auch emotionaler beim Hören, weil die Geschichte ja erst im Kopf fertig wird. Man muss mitfühlen und dabei sein. Es ist ein bisschen anstrengender als gucken, aber dafür kriegt man ja auch was zurück, nämlich große Emotionen und Nähe. Das schätze ich so.
Also besteht der Reiz von Audio sowohl in der Produktion an sich als auch im Hörerlebnis? Kommt daher vielleicht auch gerade so ein bisschen der Podcast-Hype, den wir gerade erleben?
Ja, also ich denke schon, dass es einfach ein Format ist, das sowohl MacherInnen als auch KonsumentInnen fasziniert. Ich persönlich finde ja aber auch, dass noch ein weiterer wichtiger Faktor ist,
die Art und Weise, wie man Audio hört. Denn irgendwie bei Audio, das ist halt nur mit den Ohren und hoffentlich mit dem Gehirn. Und ja, man verliert gleichzeitig aber nicht die Welt um sich herum aus dem Blick. Und das gilt dann aber wiederum für Radio und Podcasts.
Kira Müller, herzlichen Dank für diese interessante Debatte. Und da muss man sagen, tja, da ist unsere Woche hier schon ganz schön schnell zu Ende gegangen. Ne? Also wir alle zusammen waren ja in Tutzing bei den Radiotagen. Und wenn ihr jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, das waren, glaube ich, drei sehr intensive Tage. Jetzt haben wir heute nochmal die Sendung hier zusammen alle live gemacht. Wie war das für euch? Ich weiß nicht, wer mag da anfangen?
Ja, also ich fand es ja, mega intensiv. Ich glaube, wir haben alle nicht so wahnsinnig viel geschlafen in den Tagen. Wir haben, glaube ich...
Man sieht es euch nicht an.
Ja, danke. Radiogesicht halt. Ja, also wir haben aber auch ziemlich viel auf die Beine gestellt irgendwie, finde ich. Also wenn man zum Beispiel auf unseren Blog guckt, radiotage.wasmitmedien.de, da haben wir fleißig Blogartikel geschrieben, haben das Ganze auf Twitter und Instagram begleitet. Und ja, die Tage, die sind super schnell vorbeigegangen einfach.
Nadja, was würdest du sagen, was hast du über die Radioszene gelernt in dieser Zeit?
Also ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt, das war toll und das hat uns alle verbunden, dass wir halt Radio, Podcast, Audio lieben. Das war einfach so schön und hat mir noch so ein bisschen auch Hoffnung für die Zukunft gegeben. Also das war eigentlich das, was mich so mit am meisten irgendwie fasziniert hat, weil ja, wenn man jetzt über Vertrauenskrise der Medien und alles spricht, da kriegt man schon manchmal so als, ja ich sag mal Nachwuchsjournalistin ein bisschen mulmiges Gefühl, aber dadurch, dass es jetzt alles so positiv war und alle irgendwie so begeistert waren, war es einfach sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein.
Sophie, was nimmst du aus dem Talenteprogramm mit?
Das war einfach eine super Möglichkeit, einerseits sich mal auf ganz vielen verschiedenen Plattformen auch so mehr oder weniger gleichzeitig auszuprobieren. Und dann hat man natürlich aber auch in den Workshops und in den Vorträgen ganz, ganz viel gelernt, auch Sachen vielleicht aus dem Studium so ein bisschen wiedererkannt. Und das war dann auch ganz schön zu sehen, dass man die Sachen, die man da lernt, wirklich auch mal im wahren Leben brauchen könnte, möglicherweise. Ja, genau. Und ich habe auch für mich nochmal festgestellt, wie viel Spaß ich daran habe.
Thorsten, wie ist das bei dir?
Postmediales zu machen.
Ja, ich habe vor allem ganz viele Gesichter mitgenommen, weil es geht einem natürlich, auch wenn man schon ein bisschen im Radio unterwegs ist, so, dass man dann erstmal erstaunt ist oder ja, fröhlich ist, die Leute auch mal vor sich zu haben, die man sonst immer nur übers Radio hört. Insofern war das einfach toll, die ganzen Leute kennenzulernen. Zum Beispiel ja auch euch, also dich und Dennis Horn noch. Insofern hat es einfach
ganz viel Spaß gemacht. Der wäre gerne heute Abend noch dabei gewesen, oder?
Das stimmt. Sehr gerne hätte ich hier in der Sendung.
Wo ist er denn?
Also, es wäre toll gewesen, wenn du heute Abend auch mit dabei gewesen wärst. Und sonst war es einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Jeder, der, glaube ich, mal so ein bisschen einen Anstupser braucht, um Audio zu mögen, der sollte unbedingt zu den Tutzelinger Radiotagen gehen, weil wenn er dort war, dann ist er auf jeden Fall restlos begeistert von der ganzen ansteckenden Euphorie für Audio dort.
Und es gibt da so einen schönen See, wo man auch noch reinspringen kann an der Akademie für
genau. Der ist auch grandios.
Politische Bildung in Tutzing. Kira, was hast du aus dieser Woche mitgenommen?
Ja, also auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr schönes Abenteuer mit euch. Ich fand es einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass Leute sich wirklich für ihren Job begeistern, wirklich Lust haben, dazu zu lernen, drüber nachzudenken, neue Dinge zu wagen und ja, dass sich alle treffen. Das war einfach eine sehr schöne Sache.
Ich möchte an dieser Stelle mal eins sagen, auch ein ganz, ganz herzliches Dank an euch, dass ihr euch beworben habt, dass ihr mitgemacht habt und die ganzen Sachen, die ihr noch so in den letzten Tagen gerockt habt, können wirklich alle, also danke Johannes, dass du es nochmal erwähnt hast, auch auf radiotage.wasmitmedien.de dann auch nachvollziehen. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien. Ich glaube, Dennis hat auch schon irgendwie erzählt, worum es ging. Ich weiß nicht mehr, was war das nochmal?
Ich glaube, ich habe dir erzählt, dass wir nächste Woche so ein bisschen Berufsanstiegsberatung machen. Mhm. So für Leute, die neu in die Medien kommen, Versicherungen und KSK und der ganze Kram.
Also das Ganze dann nächsten Donnerstags um 20 Uhr. Und ich weiß nicht, kriegen wir jetzt die Verabschiedung alle zusammen hin? Das wäre natürlich toll, oder? Ganz also schön. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit. Woo!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.